Liebe Freunde, in einem chemischen Labor, da fragt ein Wissenschaftler seinen Kollegen, hier guck dir mal diese Formel an, hältst du diesen Buchstaben für ein I oder für ein Y? Er sagt, das ist ein I. Der bedankt sich, kurze Zeit später gibt es im Nebenlabor eine gewaltige Explosion und darauf sagt der Wissenschaftler, es scheint doch ein Y gewesen zu sein. Bei chemischen Formeln kommt es eben auf jeden einzelnen Buchstaben an. Wir sprechen heute über die Formel NaCl. Das heißt auf gut Deutsch Salz. Und Salz setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Na, das ist natürlich Natrium. Und Cl, das ist ja klar, Chlor. Chlor ist ein starkes Gift. Natrium ist ein edles Mineral. Aber ich möchte dir nicht empfehlen, deine Nudelsuppe mit reinem Natrium zu würzen. Was du brauchst, damit deine Nudelsuppe dir schmeckt, das ist Salz. Und das kriegst du nur, wenn sich das edle Natrium mit dem giftigen Chlor verbindet. Auf die Verbindung von beiden kommt's an. Nun hat Jesus mal in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 13 steht das, da hat Jesus gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Das ist ja nun eine merkwürdige Anrede. Aber jetzt zeigt sich eben, wie gut das ist, wenn man was von Chemie versteht. Denn aufgrund unserer soeben erarbeiteten Analyse von NaCl, da können wir ja jetzt verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Mit ihr, da redet er seine Jünger an, also die Christen. Christen sind zunächst mal ganz normale Menschen und der Mensch, wie er normalerweise, natürlicherweise ist, ist von Natur aus ein Sünder. Also einer, der am liebsten ohne Gott lebt. So wie du auf die Welt gekommen bist, bist du bereits vom Teufel mit der Sünde chloroformiert. Du stinkst vor Sünde. Und deshalb versuchst du natürlich ständig, dich selber zu beweihräuchern, indem du sagst, ja, ich habe doch aber auch meine guten Seiten. Ja, mein Guter, das leugnet ja niemand ab. Aber was nützt dir denn das, wenn dein innerstes Wesen vergiftet ist? Was nützen dir deine schönen Augen und deine schöne Figur, wenn du Blutkrebs hast? Da gehst du drauf, trotz schöner Augen, trotz guter Figur, dann sind deine Chancen zum Überleben nicht deine guten Seiten, sondern eine Bluttransfusion. Und das ist die Chance, die uns die Bibel heute anbietet. Und diese Bluttransfusion, die können wir gleich heute Abend hier auf der Stelle vornehmen. Es gibt ein Heilmittel für den Krebsschaden deines Lebens. Das Blut von Jesus Christus, so sagt die Bibel, das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller Sünde. Da steht einer auf der Leiter und putzt sein Fenster. Und der bearbeitet wie irre einen Fleck, aber der Fleck, der geht nicht weg. Unten steht einer und feixt die ganze Zeit. Und da sagt der Oma Freiter, was gibt's denn hier zu feixen? Und da sagt er, ich bin mal gespannt, wann du schnallst, dass der Fleck innen ist. Verstehst du, es hat keinen Zweck, deine guten Seiten rauszuputzen, deine Fassade nur zu putzen und deine guten Seiten rauszustreichen. Du kannst doch machen, was du willst. Du kannst dich nicht selber erneuern und verändern und veredeln. Du bist und bleibst ein Sünder. Also sozusagen das Chlor. Aber Chlor, das kann ja noch mehr als bloß stinken. Chlor wird zum Salz, wenn sie es mit dem edlen Natrium verbindet. Und du kannst auch mehr als bloß Gott anstinken. Ein sündiger Mensch wird ein Kind Gottes, wenn er die Verbindung mit dem reinen Jesus Christus eingeht. Und deshalb steht in der Bibel im 2. Korintherbrief, wir sind Gott ein guter Geruch Christi. Das heißt also, in Verbindung mit Christus, da kann Gott uns Sünder erriechen. Und diese Verbindung mit Jesus, das ist die wunderbarste Verbindung, die es gibt. Jesus, der Reine, der Sündlose, der Sohn Gottes, Der ist bereit, mit dir eine Verbindung einzugehen. Und wenn du bereit bist, dich auf diese Verbindung einzulassen, dann bekommt dein Leben eine neue Qualität. Das ist das, wovon Andi und Frank vorhin eben gesungen haben. Wenn der Hauch Gottes einen Menschen berührt und man das an sich rankommen lässt, dann verwandelt sich das Leben. Der Apostel Paulus in der Bibel, der hat das mal so ausgedrückt und hat gesagt, wenn jemand in Christus ist, da ist er eine neue Kreatur. Ist er ein neuer Mensch geworden. Und dieses neue Leben, das beschreibt Paulus mit den Worten, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die biblische Formel für das neue Leben. Und ich frage dich, ist das auch die Formel für dein Leben? Christus lebt in mir. Hast du denn Christus schon angenommen? Hast du ihn denn schon an dich rangelassen, in dich reingelassen? Hast du mit ihm eine feste Verbindung? Viele von euch, die haben schon mal irgendwann mit Jesus angefangen. Aber bei vielen ist nie was Richtiges draus geworden. Viele Menschen, die schleppen sich so von einer Niederlage zur anderen, die erleben nie einen Sieg, die fragen sich ständig, warum geht's denn in meinem Leben so mickrig zu und nie richtig vorwärts? Bist du auch so ein kraftloser Christ? Ich will dir sagen, woran das liegt. Es kann nur an einem einzigen Grund liegen. Nämlich, wenn deine Verbindung zu Jesus nicht fest genug ist. Feste Verbindung mit Jesus hast du, wenn du täglich sein Wort liest, täglich mit ihm redest und täglich ihm die Führung deines Lebens überlässt. Alles andere ist unverbindliches Getue. Und wenn du bloß so einen unverbindlichen Glauben hast, dann bist du schlapprige Sülze, aber kein kraftvolles Salz. Ein kraftvolles, ein neues Leben, das kriegst du nur durch eine feste Verbindung mit Gott. Und jetzt sag nicht, also das ist nichts für mich und ich bleibe lieber solo, so wie ich bin. Bei mir ist sowieso alles zu spät, ich mache sowieso immer alles falsch. Ich kann mich sowieso nicht mehr ändern. Du kannst dich nicht ändern, das ist klar. Also Chlor bleibt Chlor. Und wenn das Chlor tausendmal beschließt, ich möchte Salz sein, da wird nie was draus. Weil es eben ohne Natrium nicht geht. Aus deinen Entschlüssen ein anderer Mensch zu werden, da wird nie was draus. Weil es ohne Jesus nicht geht. Aber gerade wenn du erkennst, dass du keine Kraft hast, ein besserer Mensch zu werden, dann bist du genau an dem Punkt, wo Jesus sich verändern kann. Jesus ist stärker als die Sünde, die in dir drin steckt. Also lass ihn doch an dich ran, lass ihn in dich rein. Jesus hat mal gesagt, wer mich zu sich einlädt, zu sich reinlässt, zu dem gehe ich rein und bei dem bleibe ich. Und wenn du das möchtest, wenn du Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, wenn du ihn da drin haben möchtest, dann sag's ihm doch. Du kannst doch in deinem Herzen sagen, Jesus, komm in mein Leben, nimm Besitz von meinem Herzen und bestimme von da aus alles, was ich tue und denke. So, wenn du das mit ganzem Herzen sagst, Jesus, komm in mein Leben rein, dann hast du weiter gar nichts zu tun, als mit ganzem Herzen zu glauben, dass Jesus das getan hat. Manche sagen, das klingt so furchtbar einfach und das ist auch einfach. Das ist doch herrlich. Glauben heißt, das in Anspruch nehmen, was Gott uns anbietet. Und er bietet an, ich komme in dein Leben. Und wenn du sagst, so wie du es gesagt hast, tu es doch, dann glaube es. Glaube es. Und du wirst es erleben. Du wirst sehen, dann schmeckt dir das Leben wieder. Und dann verschwindet das, was dir bis dahin so ungenießbar gewesen ist. Du kannst vielleicht manche Menschen lieben, die dir vorher gleichgültig gewesen sind. Du kommst mit dir selber, mit anderen wieder besser zurecht. Du merkst dann, dass du nicht nutzlos bist, sondern dass du zu was Nützlichem auf der Welt bist. Du kannst nützlich sein wie das Salz. Aber Salz wirst du erst, wenn du Jesus hast. Und deshalb sagt Jesus nur zu solchen Menschen, die zu ihm eine feste Verbindung haben, ihr seid das Salz der Erde. Das sagt er zu seinen Jüngern, das sagt er zu den Christen. Und er sagt zu denen nicht, ihr sollt es sein und ihr sollt es mal werden, sondern er sagt, ihr seid es. Das ist ja ein riesenhafter Unterschied. Und Jesus meint damit, ihr paar Christen, ihr seid für den Bestand der Welt ein unentbehrlicher Bestandteil. In den Augen der Welt, da seid ihr weiter nichts als ein religiöses Überbleibsel. In den Augen von Jesus, da seid ihr ein entscheidender Faktor der Weltgeschichte. Der Lenin hat ja mal von den Christen gesagt, das sind Leute, die Opium fürs Volk verteilen, also was Giftiges für die Gesellschaft darstellen. Jesus sagt, ihr seid nicht was Giftiges für die Gesellschaft, ihr seid was Gutes, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, ihr macht das vergiftete Leben dieser Erde erst wieder genießbar. Und wie gesagt, er sagt nicht, ihr sollt das erst mal werden und tun, sondern ihr seid Salz. Das ist also nicht eine Aufforderung, sondern das ist eine Feststellung. Das ist die Stellung, die Jesus uns Christen in dieser Welt angewiesen hat. Indem ihr da seid, wirkt ihr schon. So einfach ist das. Das ist also bei uns nicht so wie bei Goethe, wo es heißt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das ist so der Wunschtraum des Idealismus, des Humanistischen gewesen, wie ihn die Herren Schiller und Goethe da in Weimar geträumt haben. Aber dieser Idealismus von einem guten Menschen, der hat nicht funktioniert. Der hat eine Pleite erlebt und der Beweis dieser Pleite, der liegt nur ein paar Kilometer neben Weimar, nämlich dort, wo Buchenwald ist, das KZ, wo deutsche Menschen, jüdische Menschen in den Öfen verfeuert haben. Und der Anfang dazu, der wurde gemacht genau heute vor 59 Jahren, in der sogenannten Reichspogromnacht, wo in Deutschland die Gotteshäuser der Juden, die Synagogen, über 200 in Deutschland angezündet wurden. Und da hat sich gezeigt, dass der Mensch eben nicht edel und hilfreich und gut ist, sondern feige, erbärmlich, böse, gemein und schlecht. Und wenn ich gesagt habe, dass damals der deutsche Idealismus und Humanismus versagt hat, da muss ich hinzufügen, damals hat auch das Christentum in Deutschland versagt. Das war ein Christentum ohne Christus, ein Christentum ohne Kraft. Bloß noch so ein bisschen frommer Zuckerguss auf der bürgerlichen Torte. Statt den Nazis ihre braune Suppe zu versalzen, da hat das die Kirche damals noch verzuckert. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, ihr seid der Zucker, sondern ihr seid das Salz der Erde. Ein Salz, das ätzt, das tut weh, wenn es an eine Wunde kommt. Die Christen können nicht immer nur gut tun und wohltun, sondern wo das Wort Gottes gepredigt wird, da ätzt das auch manchmal. Und ich hoffe, ich habe dir vorhin wehgetan, als ich den wunden Punkt deines Lebens berührt habe und gesagt habe, dass du ein Sünder bist. Ich kann die Tatsache deiner Sünde nicht einfach mit irgendwelchen frommen Zuckerworten überspielen, sondern ich muss dir das immer wieder in aller Schärfe sagen. Du bist ohne Jesus verloren. Und du bist auch dann verloren, wenn du mit Jesus bloß eine lockere und keine feste Verbindung hast. Von Verbindlichkeit, also von Bekehrung, von absoluter Lebenshingabe, da wollen heute die meisten Menschen nichts mehr wissen. Und viele Pfarrer, die trauen sich schon gar nicht mehr davon zu reden. Und solche Themen wie Sünde, Verlorenheit, Gericht, Gottes Zorn, Hölle, die werden einfach ausgelassen, um nur ja niemandem zu nahe zu treten. Und wer trotzdem davon redet, dem wird der Vorwurf der Lieblosigkeit gemacht. Und unter Liebe wird nur noch ein angenehmes Gefühl verstanden. Und die Kirche wird nach dem beurteilt, ob man sich da wohlfühlt. Und es wird nur noch das gemacht und nur noch das geglaubt, was Spaß macht. Und was keinen Spaß macht, das wird überhaupt nicht mehr gemacht. Also dieses Wohlfühlchristentum ohne eine völlige Lebenshingabe, das sich so zu Billigpreisen anbietet, das wird immer kraftloser, das wird von niemandem mehr ernst genommen und das kann vor allem seine Aufgabe in der Welt nicht mehr erfüllen. Salz hat ganz verschiedene Aufgaben. Man kann mit Salz zum Beispiel Eis auftauen. Wenn wir Christen nicht Gottes Liebe in diese Welt reinbringen, dann wird die Welt den Kältetod der Lieblosigkeit sterben. Aber Salz taut ja nicht nur auf, sondern Salz konserviert auch. Das erhält Werte, indem es die Fäulnis zum Beispiel und den Verfall verhindert. In der Nazizeit, da haben die Christen die faschistische Fäulnis nicht aufgehalten und die ganze weltweite Zerstörung auch nicht verhindert. Die haben sich hinter ihre Kirchenmauern zurückgezogen und zu den Vorgängen in der Welt geschwiegen. Ein Christentum, das nicht mehr bereit ist, sich in die Probleme der Welt einzumischen und das Unrecht zu bekämpfen und für die Wahrheit zu leiden und sich für andere zu opfern. So ein Christentum, das ist kraftlos und das ist dann auch zum Untergang verurteilt. Jesus sagt hier, wenn aber das Salz seine Kraft verliert, da kann man es zu nichts mehr gebrauchen. Und darum wirft man es weg und die Leute treten es in den Dreck. Wir Christen müssen uns heute gefallen lassen, dass die Leute die Kirche in den Dreck treten. Und sagen, ihr Christen, ihr habt damals auch nichts gemacht. Ihr habt auch nichts gegen die Nazis unternommen, als die Synagogen wie Fackeln brannten, da habt ihr geschwiegen. Als die Juden abgeführt wurden, habt ihr weggeguckt und euren Mund gehalten. Und das Schlimme ist, dass wir zu diesem Vorwurf heute auch nur schweigen können, weil er nämlich wahr ist. Das war schon schlimm genug, dass von den 30 Ländern, in die die Juden transportiert werden sollten, nur das kleine Holland und das winzige Dänemark bereit waren, jüdische Verfolgte aufzunehmen. Alle anderen Völker der Erde haben es abgelehnt. Und der völkische Beobachter, die Nazi-Zeitung, die hat damals hämisch geschrieben, niemand in der Welt will die Mischpoche haben. Und das Schlimmste war, dass nach dem November-Pogrom in ganz Deutschland nicht eine einzige offizielle kirchliche Stimme gegen die Judenverfolgung protestiert hat. Später haben sich dann einzelne Christen gegen die absolute Herrschaft von Hitler gewehrt. Und wir ehren diese Menschen heute als Märtyrer, die ihr Leben im KZ gelassen haben. Aber gerade an diesen paar Christen, die eben die Ausnahmen gewesen sind, da können wir sehen, was Jesus meint, wenn er zu den Christen sagt, ihr seid Salz der Erde. Salz, das ist zahlenmäßig immer in der Minderheit. Heute zum Beispiel, da leben auf der Erde 5,9 Milliarden Menschen. Und fast 2 Milliarden sind Christen, das heißt ein knappes Drittel. Der Rest sind Menschen, die von Gott nichts wissen und noch nie den Namen Jesus gehört haben. Wir brauchen, weil wir bloß ein Drittel der Menschheit sind, deswegen noch lange keine Minderwertigkeitskomplexe zu kriegen. Denn das, was in der Minderheit ist, ist ja deswegen nicht weniger wert. Meistens ist es sogar umgekehrt. Die Menschen, die eine Wirbelsäule haben, die gibt's in Massen. Das sind nämlich alle. Aber nicht alle Menschen haben Rückgrat. Rückgrat, das haben die wenigsten. Und diese wenigen, das sind die eigentlichen, das sind die wahren Menschen. Die wertvollen. Je seltener etwas ist, umso wertvoller ist es. Also habt nur ja keine Minderwertigkeitskomplexe, wenn du ein seltener Vogel bist, weil du in deiner Familie oder deiner Firma oder deiner Klasse vielleicht der einzige Christ bist. Und wenn sie auf deiner Arbeitsstelle oder wo du bist, solche Witze erzählen und du der Einzige bist, der da nicht mitmacht und mitlacht, da brauchst du dir deswegen keine Rübe zu machen. Im Gegenteil, sorge du mal dafür, dass in deiner Gegenwart keine solchen Witze erzählt werden. Du kannst als ein einziger Einzelner, du kannst die Atmosphäre in einer ganzen Clique verändern. Unterschätzt doch nicht dich als Einzelner. Nimm zum Beispiel mal einen Eierkuchen. Also im Eierkuchen, da sind Eier und Mehl die Mehrheit und Salz ist die Minderheit. Mehl tütenweise, Eier dutzendweise, Salz prisenweise. Das ist eine Sache der Relation, der Funktion. Aber das ist doch kein Grund zum Größenwahn für die Mehlsäcke und für die Eierköppe und kein Grund zu Minderwertigkeitskomplexen für die Salzkrümel. Eine Prise Salz genügt, um einen ganzen Klacks Mehlpumpe und faden Eierschleim so schmackhaft zu machen, dass ein wohlschmeckender Kuchen draus wird. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann heißt das, ihr seid in der Welt zwar eine Minderheit, eine Prise, die man zwischen den Fingern zerreiben kann. Aber mit euch paar Salzkrümeln will ich die Welt verändern und das Leben genießenswert machen. Das ist die biblische Mengenlehre, das ist die biblische Mehrwerttheorie. Mensch, du bist wer? Du bist etwas wert. Du bist als Christ ein nützliches Glied der Gesellschaft. Und Jesus braucht dich, um die Welt zu begenießbar zu machen. Ich habe das ja gerade erwähnt. 2/3 der Menschen leben ohne Jesus. Und viele von denen, die leben ja neben dir. Und an denen hast du ja auch eine Aufgabe. Und dazu ist allerdings nötig, dass du dein Versteckspiel aufgibst und dass du dich offen dort, wo du lebst, als Christ zu erkennen gibst. Ich habe mal hier in diesem Gottesdienst in einer Predigt gesagt, wenn die in deiner Firma noch nicht gemerkt haben, dass du ein Christ bist, dann bist du auch keiner. Oh, das ist mir aber von einigen sehr übel genommen worden. Und ich weiß auch warum. Weil ihr euch euer Christsein nichts kosten lassen wollt. Weil ihr euch in euren frommen Kreisen hinter den Kirchenmauern so wohl fühlt. Weil Privatfrömmigkeit ein ganz billiger Trick ist, um dem Leiden und dem Opfer auszuweichen. Weil es so gemütlich ist im frommen Salzfass, wo man in molligen Klumpen zusammengeballt drinne hockt und gar nicht merkt, wie man allmählich verstockt, versauert und immer muffiger wird. Wenn du auch so ein Salzfass-Christ bist, dann rate ich dir, dann komm raus. Bekenne dich dort, wo du bist als Christ. Und erzähl mir jetzt nicht, das würde über deine Kräfte gehen. Das weiß ich auch, dass das über deine Kräfte geht. Aber Jesus hat ja mal gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Davon rede ich ja die ganze Zeit, dass du es alleine nicht schaffst und kraftlos bist. Aber wenn du mit Jesus Verbindung hast, dann packst du es. Und dann brauchst du dich nicht mehr im frommen Salzfass zu verstecken. Jesus selber ist ja auch nicht in seinem himmlischen Salzfass geblieben. Sondern der ist rausgekommen, der ist runtergekommen auf die Erde, der ist reingekommen in unser Leben. Der hat sich unter uns gemischt. Der hat sich an uns verschenkt, der hat sich verausgabt. Der hat sich hingegeben, sein Leben hingegeben, um uns vor der Fäulnis der Sünde zu befreien. Wie kannst du dich da, wenn du Christ sein willst, in einem frommen Salzfass verstecken? Wenn du das machst, bist du doch bekloppt. Denn wenn Christus wiederkommt, dann wird er als erstes die frommen Salzfässer zerschmeißen. Denn das Gericht, so heißt es in der Bibel, das Gericht Gottes beginnt am Hause Gottes, also bei den Christen. Sich aus der Welt zurückziehen, das ist das Verkehrteste, was ein Christ machen kann. Diese Welt, die ist es wert, dass wir uns für sie hingeben. Einfach deswegen, weil Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigartigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet werden. Und wie das zu verstehen ist, das will ich euch an einer Geschichte erklären, die passiert ist. In einer deutschen Großstadt, das war in Essen, da stand, wie in vielen anderen Städten Deutschlands, wie auch in unserer Stadt hier, eine Synagoge. Und dann kam eben dieser 9. November, wo die Deutschen verrückt gespielt haben und wo sie die jüdischen Bürger auf die Straße gezerrt haben und die Geschäfte zertrümmert haben und die Synagogen angebrannt haben. Und auch diese Synagoge in Essen wurde angezündet. Und alles, was da drin war, das Holz der Bänke, die heiligen Gewänder und die heiligen Schriften, die Papiere, die Teppiche und was eben brennbar war, das verbrannte. Und jahrelang stand dann seit 1939 diese ausgebrannte hässliche Synagogenruine schwarz, hässlich und nutzlos mitten in Essen. Und die Menschen haben nur einen großen Bogen drum gemacht, aber keiner konnte mit dem Ding noch was anfangen. Und dann kam ein Tag, der ging los wie alle anderen Tage auch. Die Frauen gingen zur Arbeit in die Munitionsfabriken, die Kinder gingen in die Schule. Am Abend gingen die Pärchen ins Kino und dann gingen die Sirenen an und dann kamen die Bomber und da wurde Essen bombardiert und dann stand die Stadt in Flammen und die Menschen rannten durch die Stadt und haben versucht, sich zu retten. Und wurden erschlagen von den zusammenfallenden Häusern, sind erstickt und sie fanden keinen Platz, wo sie sich noch retten konnten. Aber diejenigen, die in diese alte, ausgebrannte Synagoge reingerannt sind, die wurden gerettet. Denn da hatte es ja schon mal gebrannt. Da gab es ja nichts mehr zu brennen. Über diese Synagoge, da sprang der Feuersturm weg. Und weil es dort nichts mehr zu brennen gab, da konnten die, die da reingegangen sind, atmen. Und die wurden gerettet. Seht ihr, so einen Platz in dieser Welt, wo es Rettung gibt, das ist der Hügel von Golgatha, auf dem die drei Kreuze standen, wo Jesus in der Mitte hing und gekreuzigt wurde. Das ist ein Platz, um den viele Menschen einen großen Bogen machen. Zum Beispiel der Herr Goethe, der das Kreuz gehasst hat. Und viele Menschen finden diesen Platz überflüssig und hässlich und das Kreuz hässlich und wollen damit nichts zu tun haben. Aber Freunde, es ist der einzige Platz in dieser Welt, wo man vor dem Gericht Gottes sicher sein kann. Dort hat ja Gott schon mal zugeschlagen. Dort hat es schon mal gebrannt. Und da hat Gott auf die Sünde unbarmherzig eingeschlagen. Und unbegreiflicherweise und barmherzigerweise hat Gott nicht auf die Sünder eingeschlagen, die es verdient hätten, sondern auf seinen Sohn, der es nicht verdient hat. Auf den reinen und unschuldigen Jesus. Jesus hat damals wie so ein Blitzableiter die Strafe Gottes auf sich gezogen. Und wer sich unter diesen Blitzableiter stellt, wer sich unter das Kreuz von Jesus stellt, das heißt, wer Jesus als seinen Heiland annimmt, der ist sicher vor dem Gericht Gottes. Den kann Gottes Zorn nie wieder treffen. Der ist frei. Und das wünsche ich euch.